Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast. Mein Name ist Esther Stroh und ich will heute ein Phänomen, würde ich es nennen, genauer unter die Lupe nehmen, das mittlerweile international häufig unter dem Begriff Dad-TV zusammengefasst wird, aber entgegen seiner Bezeichnung auch von Müttern und anderen Menschen angesehen werden darf. Und so habe ich von der Mom in unserer Redaktion diesen wunderschönen Begriff mitgebracht, unter dem wir es zusammenfassen wollen. Hirn aus, Knache raus. Ich begrüße ganz herzlich die Stichwortgeberin Andrea Wöger an meiner Seite. Hallo Andrea.
Hallo, heute stellvertretend für alle Väter dieser Welt.
Wir wollen hier das ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, was es mit einem Trend auf sich hat, der sich nach und nach immer weiter entwickelt. Und nachdem ich hier letztens schon mit Jenny saß, um über ihre True-Crime-Passion zu diskutieren, will ich heute deine Beziehung zu den sogenannten Dad-Serien ein bisschen tiefer erforschen. Andrea, Dad-Serien sprießen ja so schon aus dem Boden wie Pilze aus im Streaming-Dschungel.
So ist es.
Die Streaming-Dienste haben entdeckt, das ist ein Format, das funktioniert gut. Viele wollen es sehen, viele schalten ein, wenn da eine neue Serie kommt. Und deswegen wollen natürlich auch wir ein bisschen darauf schauen, was ist das überhaupt? Was hat es damit auf sich? So Action-Thriller-Serienformate. Und das passt einfach jetzt gerade super, weil im Januar, am 23. Januar, die zweite Staffel von The Night Agent aufgeschlagen ist bei Netflix. Und im Februar, am 20. die dritte Staffel Reacher kommt. Und da befinden wir sozusagen im Territorium mittendrin in den Dad-Serien. Und ich finde es so witzig, dass du hier so die größte Verfechterin der Redaktion bist, die sagt, ach ja, sowas kann ich mir immer reinziehen. Wie sieht's aus, Andrea? Ist das wahr, was ich hier erzähle?
Ja, wir haben keinen einzigen Vater in unserer Redaktion. Also einer muss es ja machen. Eine muss es ja machen in dem Fall. Nee, ich liebe diese Art von Serie und wir werden jetzt gleich näher drauf eingehen, was das eigentlich ist, dieses ominöse Dad-TV, das vor allem im amerikanischen Film- und Serienjournalismus immer so bezeichnet wird. Ich kann ja mal auch so ein paar Serien in den Raum werfen. Dann
mach mal, damit man weiß, was damit vielleicht gemeint sein könnte.
Der eine oder die andere, ach, da habe ich doch auch was davon gesehen. Also wir reden über so Serien wie Tom Clancy's Jack Ryan, The Night Agent, Reacher, Terminalist, Tracker, Bosch, Justified. Also ihr merkt schon, das hat alles so ein bisschen denselben Vibe. Es steht immer ein tatkräftiger Mann im Mittelpunkt, ein Problemlöser. Mhm. Damit ist eigentlich auch schon sehr viel gesagt. Soll ich mal so ein bisschen die Merkmale, die alle diese sogenannten Dad-Serien haben, soll ich mal so ein bisschen...
Ich würde sagen, das heben wir uns auf, wenn wir noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor hier losgelassen haben.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, jetzt aber, Andrea. Wir wollen uns die Dad-Serien anschauen und es ist jetzt noch kein so gängiger Begriff, wie man jetzt zum Beispiel True Crime, da weiß sofort jeder, was gemeint ist, dass da wahre Verbrechen verfilmt wurden in Film- oder Serienform. Aber die Dad-Serien sind noch, ich würde so sagen, an einem Punkt, wo man merkt, da ist schon was da von diesem Phänomen, aber es hat sich noch kein Begriff so richtig durchgesetzt, außer halt den wir jetzt gewählt haben, die Dad-Serien, der ja natürlich ein bisschen anfechtbar ist. Nichtsdestotrotz wollen wir hier auf ein Stück weit auch unsere eigene Definition finden, es ein bisschen klarer eingrenzen. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn wir erstmal loslegen und sagen, okay, was fassen wir darunter? Welche Themen gehören dazu? Welche Merkmale lassen sich bei solchen Dad-Serien finden? Es gibt ja so unterschiedliche Begriffe wie Dad-TV, aber auch Dad-Cinema, Dad-Serien, Dad-Shows. Was hat das mit dem Papa auf sich, der dahinter steckt? Was soll das? Und genau, deshalb leg doch mal los, Andrea. Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Themen, die in Dad-Serien vorkommen?
Ich glaube, am allereinfachsten lässt es sich runterbrechen, zu sagen, dass Dad-Serien, es sind für mich vom Gefühl her so eine Art Weiterentwicklung des Westerns.
Okay.
Und Western ist ja das klassische Dad-Genre, das Genre, wo sich Männer vor den Fernseher sitzen, um jetzt mal einen Western zu gucken. Ich will auch gar nicht so klischeehaft denken oder diese Klischees raushauen. Es ist mehr so eine Beobachtung, wie auch Sachen in den Medien wahrgenommen werden und wie man sich so gesellschaftlich auf Dinge geeinigt hat einfach, egal wie richtig die jetzt sind. Wir kommen da später ja auch noch dazu, dass die Demografie von Reacher längst nicht nur Väter oder nur Männer sind, dass es ja ausgeglichen ist. Aber dieser Begriff Dad-TV hat sich, glaube ich, etabliert, weil es eben so eine gewisse, und ist ja gar nicht mehr eine Nische, so ein gewisses Genre gibt, das sich schwer definieren lässt. Also es fällt alles so ein bisschen unter so Action-Serie, aber Action-Serie immer mit einem männlichen Protagonisten, der so ein bisschen im irgendeiner Institution zugehörig ist. Meistens ist es halt FBI, CIA, der Polizei auch häufig mal. Oder er ist einfach ein einsamer Wolf mit super krassen Fähigkeiten.
Ja. Deshalb hatten wir auch am Anfang überlegt, sind es jetzt eigentlich alles Agentenserien? Weil das ist schon eine Eingrenzung, die häufig zutrifft. Mhm. Aber es gibt dann halt auch Leute, die keine Spione oder Agenten sind und ähnlich durch die Serie sich ballern.
Genau, es gibt, ich finde, so Agenten-Action-Serien trifft es meistens schon ziemlich gut, aber es sind halt eben nicht immer Agenten. Es sind doch oft Männer, die der Polizei zugehörig sind oder Sheriffs oder es gibt auch dieses, mein Paradebeispiel des Dad-TVs ist ja Tracker. Das ist eine US-Serie, die letztes Jahr erst gestartet ist. Die kann man hierzulande bei Disney Plus gucken. Das ist für mich die Weiterentwicklung von einem Western, also die Weiterentwicklung einfach ein Western in Serienform auf moderne Art und Weise, der einsame Wolf, der durch die Lande zieht und den Guten hilft, so dem Bösen auf die Schliche kommt.
Also man braucht nicht notwendigerweise ein Pferd, aber dieses Cowboy-Gefühl steckt vielleicht immer so ein Stück weit
drin.
Ja,
ich wundere mich, dass er noch nie auf einem Pferd geritten ist. Wahrscheinlich ist er auch schon mal auf einem Pferd geritten, der Herr Colter Shaw, wie er heißt, die Figur in Tracker. Genau, also im Zentrum steht immer dieser tatkräftige und vor allem kompetente, das ist das A und O dieser Serien, okay. Der kompetente und natürlich nebenher auch gut aussehende, trainierte, fitte Protagonist. Und das wichtig dran ist auch, der arbeitet nicht im Team, er arbeitet halt alleine. Also er hat auch immer Leute, immer Sidekicks, die ihm helfen. Es gibt auch andere Storylines, nicht nur er. Manchmal gibt es auch ein Storyline von dem Bösewicht, Bösewichtin oder von seinen Sidekicks natürlich. Aber es geht vor allem um ihn.
So sein Alleingang, er kann das.
Er und seine Kompetenz, Probleme alleine zu lösen. Das ist so das Um und Auf. So, darauf lässt sich eigentlich alles runterbrechen. Und dann gibt's noch so ein paar Sachen, die ebenfalls mitmischen. Ganz wichtig ist auch der moralische Kompass von dem Protagonisten. Das ist, also er glaubt nicht nur an das Gute, er ist das Gute. Also er hat einen unumstößlichen moralischen Kompass. Er würde nie den Bösen helfen und den Guten was antun. Es ist immer ganz klar und meistens glaubt er auch ganz fest an irgendeine Institution. Also sei es jetzt das FBI oder die Polizei, CIA oder den Staat, die Regierung, was auch immer. Deswegen sind es auch so oft Agentenserien deswegen sind es auch so oft Verschwörungsthriller, weil meistens stimmt irgendwas nicht mit der Institution. Unser Held hat aber natürlich diesen astreinen moralischen Kompass. Ich sag mal so wie The Night Agent, Terminalist, da geht's ja immer um Männer, die irgendwie verraten werden von ihrer eigenen Institution, aber sie wissen einfach, was richtig ist und decken das dann natürlich im Alleingang auf.
Das heißt also, Moral ist hier nicht gleichzusetzen mit Gesetz, denn sie haben ihre eigenen Regeln. Sie wissen selbst, was besser ist, besser als das Gesetz. Wenn dann irgendein Gesetz im Weg steht, gehen sie dann auch schon mal drüber weg, oder?
Genau, aber immer nur in einem Rahmen, wo wir das als Publikum auch wirklich gutheißen würden.
Okay.
Also es sind keine Vigilantes, keine, ich sag mal so, es ist mehr so wie so Superman aus den alten Filmen, also so wirklich reinen Herzens und nicht so ein Henry Cavill Superman, der schon mal so ein bisschen zwielichtig geworden ist und wo man nicht mehr so genau weiß, was Sache ist. So. Genau. Und man hat halt durch all diese Sachen immer, also man kann sich an diesen Helden ranhängen und hat immer, spürt quasi aus jeder Pore, aus jedem Flimmern des Fernsehers, spürt man die Freiheit und die Selbstbestimmung von diesem Mann, der einfach seinen Weg geht und sein Weg ist gut und er wird immer auch seinen Weg gehen, einfach weil er es kann und mag und nebenbei rettet er Leute und bringt die Bösen zur Strecke.
Ja, was ich so an Themen oder so an wiederkehrenden Handlungsmotiven auch gefunden habe, ist sowas wie Durchhaltevermögen. Er bleibt einfach dran und lässt sich nicht seinem Weg abbringen. So Familie anscheinend auch wichtig, so als Kernwert der Gesellschaft und wo er sich dahinter stellt, so ja, Kinder retten und
Familien.
Hast du schon angesprochen, meistens durch Waffengewalt, würde ich sagen. Korrigiere mich, wenn das nicht stimmt.
Fäuste, Waffen ist das Größte, ja.
Genau. Und ich würde sagen, es ist auch immer so ein Stück weit so ein Oldschool-Gefühl dabei, aber da weiß ich nicht, ob das einfach durch die Thematik schon vorher bestimmt ist oder ob das mit damit einhergeht, dass man sagt, okay, das sind Serien, die vielleicht jetzt nicht das größte Nachdenken erfordern, sondern unkompliziert uns mit in ihre Handlung nehmen.
Ja, genau. Ich glaube, es ist auch, man kann das auch so ein bisschen damit erklären, es ist letztlich so ein bisschen eine Weiterentwicklung oder nee, eigentlich die Weiterentwicklung von Walker, Texas Ranger. Das war ja so ein bisschen die, ich habe sie selber nicht gesehen, aber alles, was ich so darüber lese und diesen Kultstatus, den halt Chuck Norris hat in einer Serie, die öfter als ja ein bisschen dumm bezeichnet wird, dumm, actionreich. Aber du hast halt diesen Polizisten, ich glaube, Polizist ist ja im Fokus, der halt einfach den Bösen auf die Fresse haut und Kinder und Frauen beschützt.
Und der alles kann, wie wir aus den Chuck Norris Witzen wissen.
Der alles kann, genau. Ich meine, genau. Und Chuck Norris ist aber halt einfach, ich wollte sagen, Chuck Norris ist veraltet. Aber ja, Chuck Norris ist veraltet. Er hat ja wirklich sehr viele problematische Aussagen getroffen. Sehr homophober Mensch. Und jetzt brauchst du natürlich neue Helden, die zwar noch genau das können, was die Alten können, aber halt an die moderne Gesellschaft angepasst sind. Und dann hast du halt so, ich nenne wieder mal mein Lieblingsbeispiel, hast du jemanden wie Tracker, Herr Coulter Shaw, der ein absoluter Survival- und Wildlife-Experte ist und mit seinem Wohnwagen rumreist und mit seinem Truck und immer irgendwo in den wunderschönsten Wäldern und Seen campt, wenn er gerade keinem Fall nachgeht. Aber er ist ein absolut queer-freundlicher, feministischer Typ, der einfach immer das Richtige und das Nette macht, bevor er jemandem auf die Fresse haut, der was Böses macht. So. Also es ist einfach so eine moderne Version von diesem uramerikanischen Protagonisten, nenne ich es mal.
Also würdest du sagen, der Protagonist ist selbst nicht so unbedingt am Zeitgeist interessiert, aber er gliedert sich da schon ein, ohne jetzt jemanden zu verdammen.
Genau.
Was ich noch sehr schön fand, war ein Zitat von Thrillist, die überlegt haben, wie kann man so eine Dad-Serie eingrenzen. Und da hat jemand geschrieben, Dad-Shows are Mom-Jeans you can watch on TV. Also Dad-Serien sind wie weit geschnittene, bequeme Hosen, die man Mama-Hosen, die man vom Fernseher anziehen kann. Und damit geht für mich halt auch so ein bisschen her, dieses Gefühl von Bequemlichkeit. Da kann ich mich reinlegen, da ist nach einem langen Arbeitstag vielleicht auch einfach schön, diese Serie konsumieren zu können, ohne da jetzt vielleicht eine lange Vorgeschichte sich noch irgendwo im Kopf behalten zu haben.
Genau, das ist, ich glaube, beides gleichermaßen muss erfüllt werden. Zum einen braucht es eben diesen Problemlöser. Du kannst dich einfach, es geht halt Hand in Hand. Du kannst dich einfach, und deswegen liebe ich selber auch so, du kannst dich einfach auf deine Couch setzen, machst einen Fernseher an, die meisten laufen bei Amazon, aber es gibt auch bei Netflix, Disney Plus, also fast jeder Streamingdienst hat da mittlerweile irgendwas bereit dafür. Und weißt einfach, okay, du musst jetzt selber nichts mehr machen, du kannst aber einfach jemanden zugucken, der Probleme löst. Komme, was wolle, egal welches Problem, wird das schon lösen. So. Und er ist aber auch modern und angenehm, er eckt nicht an den falschen Stellen an und man kann sich einfach mit ihm gemeinsam entspannen und so ein bisschen seine Freiheit genießen. Das ist das Gefühl, das für mich transportiert wird durch diese Serien. Deswegen passt das mit der Mama-Hose tatsächlich auch sehr gut. Und es ist, wie es ist. Da ich Mama bin, trage ich auch weitere Hosen.
Außerdem, wenn man jetzt nicht nur am Dad festklammern will, sondern auch so generell versucht, eine Definition zu finden, war mir noch untergekommen, dass im englischsprachigen Raum immer viel so von Middlebrow-Unterhaltung die Rede ist. Also das bezeichnet, ich sag mal, Menschen mit Durchschnittsbildung. Man muss jetzt nicht Raketenwissenschaften studiert haben, um diese Serien zu verstehen, weil sie häufig sehr vorhersehbar, konventionell für Normalverbraucher auch daherkommen. Das fand ich dann eigentlich auch ganz nett, da diese Eingrenzung zu haben. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich diesen Dad-Begriff. Kannst du dir erklären, wo das herkommt, warum das jetzt Dad-Serien sind? Sind es einfach, weil man damit sagen kann, das sind Serien, die meinem Papa gefallen würden? Oder ist es schon eher so dieses, ich habe einen langen Arbeitstag nach mir, ich will mich am Ende, wenn die Kinder im Bett sind, nur noch vor den Fernseher knallen und mich da berieseln lassen?
Ja, ich glaube, es ist schon sehr, also der Begriff an sich kommt schon aus einer sehr altbackenen, stereotypischen Anschauung von so einem Vater, der abends mit einem Bier auf der Couch sitzt, weil er einen schweren Arbeitstag hatte. Das ist natürlich auf unsere heutige Gesellschaft nicht mehr so komplett zutreffend. Aber ich glaube, dass es daher kommt, es kommt von so einem Klischee, das so ein bisschen in seiner Essenz so als würde es so eine Flüssigkeit in Glas tropfen und die Essenz ist dann das Dad-TV. Man kann, wenn man diese Dad-TV-Serien guckt, ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen, als würde man jemanden beim Angeln oder beim Jagen zugucken. So jemand, der ein solides Handwerk richtig gut beherrscht, so mit dem man auch lange überleben kann in einer Zombie-Apokalypse.
Den würdest du dir als Vater dann aussuchen.
Ich finde Jagen finde ich gar nicht toll, aber Angeln finde ich ziemlich cool. Und ja, es ist halt was man klischeehaft auf Männer, die viel für ihre Familie arbeiten und sich dann entspannen wollen und so klassische Papa-Hobbys haben, runterbrechen kann. Deswegen glaube ich Dad-TV, aber wie gesagt, die Demografie zeigt ja, dass es längst nicht mehr nur Männer interessiert, weil die Serien sich halt auch, dadurch, dass sie sich angepasst haben, ausgeweitet haben. Also ich meine, bei The Night Agent, der hat halt eine Partnerin, die ihm dann hilft bei der Verschwörung in Staffel 1, die Verschwörung aufzudecken im Weißen Haus. Und die ist halt eine krasse Tech-Expertin und hackt sich dann für ihn überall rein. Und er kann halt ohne sie eigentlich, würde überhaupt nicht weiterkommen. So. Oder bei Tracker, die einzigen drei Leute, mit denen er halt im Austausch sind eine Anwältin, das ist eine alte Flamme von ihm, und ein älteres lesbisches Ehepaar, die halt die Aufträge für ihn rankarren. Und die sind halt super wichtig für die Serie, weil die so viel Herz mit reingeben. Und da denke ich mir so, ja, so meine liebsten queeren Figuren irgendwie so aus den letzten Jahren fast. Und ja, es spricht halt dadurch, dass sich's an die Moderne angepasst hat, auch ein viel breiteres Publikum an plötzlich. Mhm. Also die wissen schon genau, was sie machen mit den Nebenfiguren in den neueren Dad-TV-Shows.
Ja, und dadurch weicht sich die Zielgruppe natürlich auch auf. Der Hauptdarsteller von Reacher, Alan Ritchson, wurde ja auch mal gefragt, wie stehst du eigentlich dazu, dass deine Serie so als Dad-Serie schlechthin gilt? Ich habe mal sein Zitat mitgebracht, das fand ich irgendwie ganz nett. Er antwortet dann nämlich, es ist so seltsam, ich sehe diesen Begriff immer wieder. Das Witzige ist, ich habe die Serie auch meinen Kindern gezeigt. Ich habe sie die erste Staffel schauen lassen, außer den Moment, wo der nackte Kerl gekreuzigt an der Wand hängt. Aber ansonsten haben sie alles gesehen. Mit ein bisschen Kontext ergab alles Sinn. Sie haben die Serie geliebt. Für mich ist Reacher kein Dad-TV, sondern Familien-TV. Ich bin neulich die Straße entlang gelaufen und kleine Damen mit Rollatoren riefen, Reacher, Reacher. Für mich ist Dad-TV eine unzutreffende Bezeichnung. Aber ich bin ein Vater und auch ich liebe die Serie. Vielleicht funktioniert es ja doch. Also da spiegelt sich auch so ein bisschen diese, irgendwie will man zustimmen, aber irgendwie auch nicht, Haltung selbst in dem Hauptdarsteller hier wieder. Das fand ich ganz nett. Das hat er vor einem Jahr im Januar 2024 gesagt, als da die zweite Staffel Reacher kam. Genau.
Ein Punkt noch, den ich sehr, sehr spannend finde. Ich habe mich dann halt gefragt, okay, dass es diese Serien gibt und viele Leute, die gucken, ist eine Sache, dass es Dad-TV heißt, ja, kann man sich irgendwie herleiten, woher das kommt, halt so von diesem Stereotyp, auch so ein bisschen, genau, eine Sache hatte ich noch vergessen, wo es herkommt, dieses Gefühl der Freiheit und Selbstbestimmung, es ist ja auch ein weitgreifendes Klischee, dass Männer, die Väter werden, diese Selbstbestimmung, die sie eigentlich haben wollen in ihrem Leben, weil sie Männer sind, verlieren dadurch, weil sie sich um Familie und Kinder kümmern wollen. Aber in ihrer DNA steckt ja der Jäger, der Angler. Ist ja ein sehr ja ein sehr schlimmes Klischee auch. Und ich glaube, dass es auch daher so ein bisschen kommt, so diese Anbiederung, hey, wir haben hier diesen Typen, der macht, was er will, der hat keine Familie, auch wenn er familiäre Werte vertritt quasi. Das ist doch genau das, was Väter sehen wollen. Also auch so ein bisschen diese Anbiederung an diese Väterklischees. Ich glaube, deswegen fällt es leicht, es unter Dad TV einzuordnen, obwohl es eben nicht nur für Väter ist. Mhm. Und worauf ich hinaus wollte, meine These, warum das so extrem beliebt ist und warum es auch immer Männer in den Hauptrollen sind und warum sie alle diese Männerklischees erfüllen, gleichzeitig aber so gut an die Moderne angepasst sind. Meine These ist, dass es einen Grund gibt, warum das in den letzten Jahren so extrem aus dem Boden geschossen ist, weil ich glaube, dass seit MeToo und seit dieser Zeit, wo die Gesellschaft so extrem aufgerüttelt wurde. Ne? Das war so die, ich will jetzt nicht zu sehr in die Politik gehen, aber in der ersten Amtszeit von Trump, so schlimm genug, dass man erste Amtszeit sagen muss, in der ersten Amtszeit von Trump, wo dann ja auch MeToo aufkam und das alles so als Katalysator für die ganzen Bewegungen gedient hat, die sich für die guten Sachen einsetzen und für Gleichberechtigung und für Repräsentation, ist alles aber auch sehr viel komplizierter geworden, wie man sich zu verhalten hat, um halt nichts Falsches zu sagen, keinen Scheiß zu bauen, so. Und viele, glaube ich, haben das nicht verstanden und sind sehr verunsichert, verstehen es vielleicht immer noch nicht. Auf jeden Fall gibt es eine sehr große Verunsicherung, was halt Männer dürfen, was Männer sollen oder was Männlichkeit bedeutet, so ganz generell, also jetzt sehr auf einer sehr soziologischen Ebene, gesellschaftspolitischen und soziologischen Ebene gesprochen. Und ich glaube, dass es so in dieser sehr aufwühlenden Zeit, und ich kann auch absolut jeden verstehen, der verunsichert ist, in dieser sehr aufwühlenden Zeit, glaube ich, ist es so angenehm, einfach einem Mann dabei zuzugucken, der genau weiß, wer er ist, was er machen kann, was er machen darf und wie er es richtig macht und einfach Probleme löst. Also, ich habe das Gefühl, das ist so ein Urentspannungszustand in einer sehr aufwühlenden Zeit.
Ja, also ein Eskapismus in die Einfachheit, zurück dahin, wo alles schön überschaubar war.
Ja, genau, aber gleichzeitig halt angepasst. Ich würde heutzutage niemals Walker Texas Ranger gucken, ich gucke halt Reacher. Ja, so, weil da weiß ich, okay, der ist auch nett zu Frauen, der ist nett zu queeren Leuten, der ist nett zu Kindern. Der hat alles. So, das ist das Gesamtpaket der heutigen Zeit.
Ja, finde ich eine sehr spannende These. Weil, wenn ich darüber nachdenke, dass ich es irgendwie versuche, zeitlich einzugrenzen, ist es bei mir auch so, dass ich ja gar nicht einen Startpunkt sagen könnte, da ging's los mit den Dad-Serien, weil, wie gesagt, Walker Texas Ranger gab es ja schon vor vielen Jahrzehnten und dann kamen andere mit ähnlichen Hauptfiguren, die auch ihre Ziele oder was auch immer durchsetzen wollten. Aber gerade so in dieser Zeit, wo es vielleicht verstärkt aufkam, da können wir es schon dran festmachen, jetzt in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnt vielleicht. Ja, das ist spannend. Das passt zu deiner Theorie.
Ja, ich habe auch, dazu auch geguckt, wann so dieser große Bulk der heutigen Dad-Serien, die mittlerweile teilweise schon wieder abgeschlossen sind oder angefangen. Mhm. Und es hat auch so 2018 ungefähr angefangen mit, also die neue Welle 2018 mit Tom Clancy's Jack Ryan bei Amazon, was auch ein sehr großer Erfolg war. Mhm. Davor gab es halt auch so Sachen wie Bosch oder Justified, was ja dann auch ewig lief, was so noch so ein bisschen die Fall der Woche, also bei Justified auch so ein bisschen Fall der Woche, Cowboy-Polizist oder Grummel-Polizist, je nachdem, welche Serie man sich anguckt, ist Supernatural, würde ich tatsächlich auch so ein bisschen einordnen. Also wenn Dean der alleinige Hauptdarsteller von Supernatural wäre, wäre es definitiv Dad TV.
Du willst Dean zum Einzelkind machen, du Mörderin.
Was auch witzig ist, weil ja sein Serienbruder, Chad Padalecki,
der Walker rebootet hat. Ja, genau.
Was auch ein paar Staffeln lief, aber dann wieder abgesetzt wurde. Genau.
Ja, wollen wir vielleicht noch, hast du da vielleicht ein paar Zahlen, auf die wir schauen können, um zu gucken, was bedeutet das eigentlich, wenn wir von Erfolg von Dad-Serien sprechen? Also wie hat es sich wirklich in der Gesellschaft auf niedergeschlagen, dass viele Leute das gucken wollten? Weil man hört immer so, zum Beispiel The Night Agent war ja eine der größten Erfolgsüberraschungen auch ein Stück weit von Netflix vor ein paar Jahren. Gib mir mal ein paar Zahlen, Andrea.
Ja, ich gebe dir mal ein paar Zahlen. Night Agent ist da auch ein sehr gutes Stichwort. Night Agent Staffel 1 ist die siebterfolgreichste englischsprachige Netflix-Staffel aller Zeiten immer noch. Staffel 2 ist ja gerade noch, sind die Zahlen noch nicht fix. Ich glaube, kommt da nicht ran. Aber Night Agent wurde 100 Millionen Mal aufgerufen. Glaube ich, heißt das, wenn Netflix sagt, es wird 100 Millionen Mal gestreamt, wird es 100 Millionen Mal aufgerufen. Und hatte gleichzeitig auch relativ gute Kritiken. Ich habe für alle Serien, die ich geguckt habe, das sind, ich kann ja mal ganz kurz aufzählen, die Sachen, die ich zuletzt alle geguckt habe, waren The Night Agent, Reacher, Jack Ryan und Tracker. Und ich habe auch ein bisschen in Justified reingeguckt. Und all diese Serien haben gute bis sehr gute Kritiken bekommen. Das ist natürlich auch was man nicht außer Acht lassen darf, dass diese Serien, also dass es immer mehr gut geschriebene dieser Serien
dass
gibt.
Dass es nicht nur einfach nach Schema F funktioniert, sondern dass da auch jemand Gedanken reingesteckt hat, wie so die Inszenierung sein kann, wie die ablaufen, wie die ihre Figuren darstellen. Ne?
Und vor allem auch das Casting. Also die haben halt größtenteils, bis auf The Night Agent würde ich sagen, größtenteils sehr charismatische, großartige Hauptdarsteller gecastet. Bei Reacher ist es so, dass, weil du ja ein paar Zahlen hören wolltest.
Ja, bitte.
Reacher ist...
Gehen wir zu Amazon rüber.
Genau, gehen wir zu Amazon rüber. Reacher war die erste Serie von Amazon, die gleichzeitig in ihrer Startwoche auch die erfolgreichste Streaming-Serie weltweit war. Also es gab eine Woche, da kam Reacher Staffel 1 raus, da war Reacher die erfolgreichste Streaming-Serie überhaupt irgendwo, wo man hingeguckt hat, die meisten Leute haben Reacher geguckt. Und das waren insgesamt 1,84 Milliarden Mal, dass das angeguckt wurde in der ersten Woche. Milliarden. 1,84 Milliarden Mal angeguckt in der ersten Woche. Und Tracker, das kam erst letztes Jahr raus, da habe ich zwar keine Zahl, aber das war die erfolgreichste US-Network-Serie aus dem letzten Jahr. Also niemand hat im Free TV in den USA mehr Leute für sich gewinnen können letztes Jahr als Tracker, wirklich die Urfortsetzung des Westerns.
Ja. Und selbst wenn man sich jetzt noch, sag ich mal, schon länger laufende Serien anguckt, sowas wie Bosch, schon allein die Staffelzahl von 7 Staffeln, sowas erreicht ja heutzutage kaum noch eine Serie. Da merkt man, okay, da ist das Interesse da auch und die Leute bleiben auch dran, selbst wenn jetzt, weiß nicht, Staffel 4, 5, 6 kommen und sie haben immer noch Lust drauf.
Ja, und gerade bei Bosch und bei Justified ist es auch sehr witzig, dass als das dann zu Ende ging, Justified nach 6 Staffeln, Bosch nach 7 Staffeln, dass dann nochmal ein Zusatz-Revival kam, so ein bisschen wie bei Dexter jetzt, wo die Originalhelden wieder zurückgekehrt sind. Also quasi, auch wenn sie älter werden, auch wenn so viel Zeit vergeht und die Serien abgeschlossen werden, irgendwie ist das Verlangen so groß, diese Helden weiter zu sehen, dass sie nochmal zurückgebracht werden.
Ja, und dann gibt es natürlich auch viele Trittbrettfahrer, die das auch mitmachen wollen. Also gucken wir uns nur jetzt an, als eine Woche startete The Night Agent, die neue Staffel, und eine Woche später kam dann The Recruit zu Netflix, um gleich zu sagen, ihr habt The Night Agent schon durchgeschaut, hier habt ihr Nachschub, liebe Dad-Serien-Guckende. Ja. Vielleicht wollen wir uns auch noch ein bisschen konkreter die Serien anschauen, damit wir uns mal ein positives und ein negatives Beispiel vorknöpfen, um jetzt hier nicht nur so allgemein zu reden, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr in die Materie zu gehen. Wenn ich die schon hier habe, Andrea, dann will ich natürlich auch wissen jetzt konkrete Details. Willst du mit einem positiven oder willst du mit einem negativen Beispiel anfangen?
Da es erstmal dieselbe Serie ist, würde ich mit dem Positiven anfangen.
Yeah.
An Reacher Staffel 1 und Staffel 2 lässt sich nämlich, glaube ich, sehr gut sehen und erklären, was so toll ist an der Serie, was aber nicht funktioniert im Dead-TV-Genre. Also, ich kann ja einfach mal kurz erklären, worum es überhaupt geht in Reacher, für alle, die es nicht gesehen haben. Also, es geht um Jack Reacher, den kennt ihr vielleicht aus diesem einen Tom Cruise-Film, weil er hat eine bekannte Buchvorlage.
Den habe ich gesehen.
Der auch ganz großartig ist, glaube ich, mit Werner Herzog, oder? In der Bösewichtsrolle.
Ich glaube, der ist erst im zweiten Teil drin, aber ja, oder weiß ich nicht genau.
Genau, Reacher ist ein ehemaliger Militärpolizist, der sich dem Dienst entsagt hat. Er hat diverse Purple Hearts und was weiß ich was für Verdienstorden
bekommen. Medaillengeschmückte Brust.
Ja, genau, jetzt ist er aber quasi mehr oder weniger als Landstreicher mit sehr leichtem Gepäck. Ich reise mit leichtem Gepäck, sagt er immer. Hat einfach nur eine Tasche dabei, mehr besitzt er nicht. So als einsamer Wolf durch die Südstaaten, findet sich in einem Örtchen, in einem Dörfchen namens Margrove wieder, weil dort irgendein bekannter Blues-Künstler herkommt, glaube ich, genau. Und deswegen will er sich das alles mal angucken.
Musikalisch ist er also auch noch
natürlich
der Alleskönner.
Und er ist sehr groß, sehr muskulös, sehr, ich sag mal, sehr beeindruckende Physik. Und gleich in den ersten 6 Minuten, in denen er übrigens kein Wort spricht und aus dem Bus aussteigt, in Margrove ankommt, sieht er natürlich gleich mal einen Mann, der seine Frau bedroht. Vor dem bäumt er sich auf, bis der Mann Angst kriegt und einfach wegläuft. Dann geht er in einen Diner, dort will er einen Kuchen essen, sieht, plötzlich kommt die Polizei, die will ihn mitnehmen und er guckt sich so um und sieht, dass Kinder neben ihm sitzen. Wehrt er sich natürlich nicht, geht mit den Polizisten, obwohl wir, wie wir später erfahren, er die Kabelbinder, mit dem sie die Hände festgemacht haben, auch einfach alleine aufsprengen kann.
Natürlich.
Natürlich. Und auch noch fragt, ob sie recyceln, wo er die Kabelbinder hinlegen soll. Also es ist einfach wirklich der, genau, ich habe vorhin hier mit unserem Kollegen Jan Felix drüber geredet, der ja auch Reacher gerade geguckt hat. Und der meint auch, wir waren uns einig, dass die erste Folge der ersten Staffel Reacher ist einfach so eine gut geschriebene Hirnaus-Serie, also so, ich glaube, diese Folge ist so das Paradebeispiel, das ich immer anführen würde, wenn es um Dead TV geht und um richtig gut geschriebene Serien, wo man einfach den Kopf ausschalten kann. Mhm. Genau. Und ja, das alles passiert in den ersten paar Minuten von Reacher. Also wir wissen sofort, wer er ist, was los ist. Wir wissen, wir kennen seinen moralischen Kompass so. Und wir wissen, dass er alleine unterwegs ist. Wir wissen, dass er ein absoluter Problemlöser ist. Und er benimmt sich natürlich ganz besonders gut in Anwesenheit von Frauen. Er verprügelt Männer, die ihm gefährlich werden, nur so weit, dass sie noch selber ins Krankenhaus fahren können. Also es ist alles drin in der ersten Folge. Gleichzeitig wird ihm gesagt von einer Polizistin, mit der er dann später sich auch noch was anfängt, dass er freundliche Augen hat. Also es wird auch von anderen Menschen erkannt, dass er trotz seiner
eine positive
Bären,
Aura,
genau.
Nicht nur bedrohlich.
Und gleichzeitig ist er auch noch so eine Art Sherlock Holmes, weil er ist einfach so super klug. Er hat einen IQ von sonst was und ihm fällt jedes einzelne Detail auf. Er kann natürlich ganz alleine nur in seinem Kopf, ohne dass überhaupt eine Faust schwingt, könnte er schon jedes Problem lösen. Genau, das erfahren wir alles in den ersten 6 Minuten. Und er bleibt natürlich auch in jeder Situation cool. Das ist Jack Reacher. Dann habt ihr jetzt auf jeden Fall mal ein gutes Bild, wer er ist. Und worum es geht in der Serie, ist eigentlich völlig egal. Mhm. Es verfilmt halt eins der Reacher-Bücher. In dem Fall kommt er drauf, was auch so ein bisschen schräger Twist in der ersten Folge ist, dass zufällig in demselben Ort sein Bruder umgebracht wurde vor ein paar Tagen. Und dann hilft er natürlich der Polizei, weil er so klug und stark und toll ist, den Fall zu lösen, weil ohne ihn würden sie es vermutlich nicht schaffen. Darum geht's in Reacher. Das heißt, er ist vor allem alleine unterwegs. Er will auch so ein bisschen Selbstjustiz üben, aber immer natürlich auf eine Art, wo auch so ein bisschen propagiert wird, ja, das ist ja gerechtfertigt. Mhm. So, das ist, folgt immer noch einem astreinen moralischen Kompass. Das sind ja ganz üble Schurken, die er da zur Strecke bringen will mit sehr viel Gewalt. Und zu den Guten ist er ja immer super lieb und ausgeglichen und hält sich zurück.
Und das klingt für mich auch so ein Stück weit so, wenn du sagst, die Handlung ist gar nicht so wichtig, dass es eigentlich der Kern dieser Serie ist, die Hauptfigur. Mhm. Man muss sie einfach sympathisch finden und dann geht man mit ihr überall hin, wo man nur hin möchte.
Genau, und die Einführung von Reacher ist einfach so gut geschrieben und auch so gut gespielt. Alan Rickman hat ein Wahnsinns-Charisma in dieser Rolle, dass das einfach auch funktioniert. Und er hat eben zwei Sidekicks, eine Polizistin und einen Detective, die sehr, also noch mal sehr regeltreuer sind, auch so ein bisschen penibel und daran prallt sein Humor irgendwie sehr gut ab. Also die schieben sich so sie schieben ihm so die One-Liner zu schon fast, die er dann machen kann. Und es harmoniert großartig zwischen den DarstellerInnen, aber er ist ganz klar immer im Zentrum, ist seine Geschichte.
Wobei ich dann den Darsteller, Alan Richson heißt er, ne?
Richson, nicht Richman. Ja.
Nur, dass hier keiner falsch
ist. Richman.
Richman. Den kannte ich vorher gar nicht. Also ich sehe ihn jetzt immer häufiger, auch in Actionfilmen natürlich, nachdem er sich jetzt diesen Hit gelandet hat. Aber so geht's mir dann mit vielen dieser Dad-Serien, dass ich denke, die sind noch relativ unverbraucht, die darstellen, keine Stars, aber können dann diese Rolle völlig für sich einnehmen und unsere Sympathien da vielleicht auch einfahren damit.
Ja, das finde ich eine interessante Beobachtung. Das stimmt so, auf einige stimmt das auf jeden Fall zu, auf die zwei großen gerade unserer Zeit, auf Reacher von Amazon und The Night Agent von Netflix stimmt das auf jeden Fall.
Ja, stimmt. Gabriel Basso zum Beispiel habe ich jetzt letztens in Jura Nummer 2 gesehen, Jura Number 2 und dachte, oh, ist das nicht der Night Agent?
Ja, auch witzig, weil Gabriel Basso ja schon seit er 13 ist vor der Kamera steht.
Ach, wirklich?
In Super 8 von J.J. Abrams hat er einen von den mit den dicken Brillengläsern. Der da Jugendliche
muss ich ja
noch war
mal
er.
Gucken.
Und er hat eine Hauptrolle gespielt in The Big C. Das ist diese Laura Linney Krebserkrankungs-Dramaserie. Dramedy-Serie.
Ne?
Da spielt er den Sohn der Hauptfigur. Ah. Also da war er gerade mal 15, 16, 17, als das lief.
Spannend.
Auch sehr, sehr beeindruckend auch in dieser fordernden Rolle.
Mhm.
Aber zum Actionstar wurde er mit Night Agent und auch also so weltberühmt wurde er auch mit Night Agent. Wir haben aber andererseits auch so Leute wie Chris Pratt in The Terminalist.
Okay, das ist wahr.
Oder wie heißt er? John Krasinski, der große Sitcom-Star aus The Office.
Wird auf einmal mit Bart zum Action-Jack Ryan.
Genau, eigenmächtig. War dann auch ein bisschen peinlich, weil er dann angefangen hat, sich der CIA, also in echt jetzt, so ein bisschen anzubiedern, dass das ja so beeindruckend ist, was die machen. Und ja, das kam nicht so gut an. genau, und ja, Coulter Shaw, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Darsteller heißt, von Tracker. Den kannte man aus This Is Us, aber so
Smallville
als,
war er davor
ach,
auch drin.
Smallville war
aber
auch
in späteren
drinne.
Staffeln erst.
Aber auch nicht so, wo man sagt, ah, das ist jetzt der Serienhauptdarsteller.
Ja, so einer, den hat man schon mal gesehen, aber ist schon länger her und dann kommt er wieder zurück und hat seinen neuen Hit.
Ja, ja. Genau, also ich glaube, es ist mal so. Also ich glaube, es gibt so die Serien oder auch sowas wie, was öfter mal angeführt wird, was ich aber nicht gesehen habe, ist ja Blue Bloods.
Mhm.
Da hat man zwar ein ziemlich großes Ensemble, also da geht's ja um so eine Polizeifamilie, ne, angeführt von Tom Selleck, dem Manly Man höchstpersönlich. Hier, ihr kennt den alle aus Magnum. Und ich glaube, es gibt für beide Gebiete was. Es gibt was für die, die ein bekanntes Gesicht brauchen und was für die, die sich da völlig der Immersion hingeben wollen. Mit
das
unbekannten
stimmt, ja.
Gesichtern.
Und wenn ich jetzt noch weiter zurückschaue, zum Beispiel auf 24, Kiefer Sutherland war ja vorher auch schon relativ bekannt, aber die Serie hat ihn halt auch groß gemacht.
Ja, das stimmt.
Ja. Zurück zu Reacher Staffel 1, zu den positiven Aspekten von Reacher Staffel 1. Du würdest also sagen, weil man halt die Figur schon in den ersten 6 Minuten gut kennenlernt und dann gleich weiß, wo man da mit hineingezogen wird, funktioniert das alles hervorragend?
Genau, dazu kommt, dass natürlich auch ein interessanter Krimi-Fall ist auch immer ein interessanter Krimi-Fall, der teilweise auch so ein bisschen zum Thriller wird, wie in Terminalist oder The Night Agent, ist auch immer wichtig. Es muss so ein bisschen Mysterium, gibt's eigentlich auch immer, das gelöst werden muss. Es
muss
gibt
ja was
so ein bisschen,
zu tun haben, der Problemlöser.
Genau, genau. Es gibt zwar auch so diese dahinplätschernden Fall-der-Woche-Serien, die auch immer mal wieder da reingezählt werden, habe ich auch bei manchen Artikeln gelesen, wie sowas wie NCIS oder Blue Bloods, wo ich mir nicht ganz so sicher bin, ob ich das dazu zählen würde, aber ich finde es wegen diesen Hauptdarstellenden diskussionswürdig zumindest.
Mhm.
Also wie Mark Harmon ist ja auch wirklich ein Deadly Dead, genauso wie Tom Selleck in Blue Bloods. Und genau, in Reacher Staffel 1 ist Reacher an sich strahlt jetzt vielleicht nicht, hat jetzt vielleicht nicht die ärgste Väterausstrahlung, aber so dieses, ne, das erste, wie er eingeführt wird, er ist ein Beschützer.
Mhm.
So, und was passt besser zu Väter, als dass sie schwächere Menschen beschützen?
Ja,
so, das ist
deshalb kommen
mal,
auch die alten Damen mit Rollatoren zu ihm.
Auch die fühlen sich bei ihm gut aufgehoben. Zu Recht. Und genau, das grundlegende Mysterium gehört natürlich auch dazu. Deswegen ja auch oft der Verschwörungsthriller. Bei Tracker zum Beispiel gibt's auch ist Fall der Woche Serie, aber da gibt's auch eine übergreifende Handlung, wo es darum geht, was ist mit seinem Vater passiert, der sie damals in den Wald geschleppt hat, wo sie quasi als Aussteiger leben mussten, wo er die ganzen Survivor Skills her hat. Das schwebt immer so ein bisschen über allem. Und Fun Fact, liebe Esther, weißt du, wer den Bruder von Tracker spielt in Tracker?
Nein.
Der Bruder schlechthin. Wir haben schon über ihn geredet. Dean-Darsteller, Jensen Ackles. Ja, allerdings, mit
kann,
Bart diesmal.
Kann aber nur ein kurzer Auftritt sein, wenn er sonst bei The Boys so viel zu tun hat.
Ja, ich glaube, er hat in Staffel 1 hat er in ein oder zwei Folgen mitgespielt und in Staffel 2 ist er auch wieder in einer Folge mit dabei.
Okay, präsent.
Genau, genau. Auch großartig. Er spielt eigentlich dieselbe Rolle. Nur diesmal mit Bart und ein paar Jahre älter.
Und würdest du sagen, du hast ja von Fall der Woche, also wirklich von immer abgeschlossenen Episodenhandlungen gesprochen, dass auch die Staffelhandlung immer abgeschlossen sein sollte in der Dad-Serie, weil man will ja keinen lästigen Cliffhanger am Ende, um dieses befriedigende Gefühl zu haben von, er hat jetzt das Problem gelöst?
Ja, ich glaube, wenn es wirklich Serien sind, die über die ganze Staffel hinweg eine Sache behandeln, dann muss das schon abgeschlossen sein. Das ist in Reacher auf jeden Fall der Fall. Da wird ja auch immer ein Buch verfilmt. Es kommt manchmal auch Prequel oder Sequel, weil in der Zukunft dann wieder ein Prequel, also einfach irgendwie. Muss auf jeden Fall sein. Das war ja auch bei, zum Beispiel bei Terminal List war das so. Wenn du aber jetzt sowas hast, was ohnehin nur so bisschen krimimäßig dahin plätschert wie Tracker oder wie Justified, dann ist es völlig egal. Weil dann kannst du auch drei Staffeln später einsteigen und wahrscheinlich ist nicht viel mehr passiert und du weißt innerhalb von einer Folge wieder, wo du stehst. Also kommt so ein bisschen auf den, auf das Narrativ an sich an, dass es trotzdem genauso einfach wie möglich macht. Genau.
Und es kann anscheinend auch mal zwischendurch mal ein bisschen härter werden, zumindest dem Zitat zufolge, was ich vorhin vorgelesen habe, wenn da irgendwelche nackten Menschen gekreuzigt werden. War das die erste Staffel oder war das die zweite?
Das war in der ersten, ich glaube, dass das, ja doch, das war in der ersten Staffel Reacher. Die haben schon teilweise ein 16er Rating, also nicht freigegeben, aber Altersfreigabe,
freiwillige Selbstkontrolle.
Danke, freiwillige Selbstkontrolle ab 16 Jahren empfohlen. Genau, also da fließt schon durchaus Blut. Ich meine, wenn man es unter dem Motto Hirn aus Knarre raus zusammenfasst, dann gibt's da auch schon ein paar Schusslöcher, manchmal auch in den Kopf. Also das ist, da ist durchaus einiges an Gewalt auch vorhanden. Meistens sind es aber eher Gewaltspitzen. Kommt aber ein bisschen auf die Serie drauf an.
Also jetzt nicht, dass du einen Serienkiller hast und dann draufhältst auf das Opfer 2 Minuten lang oder so.
Nee, genau. Und das ist vielleicht auch ein sehr guter Punkt, weil es ist halt schon sehr gut abzugrenzen von so Serienkiller- und True-Crime-Serien, wo es halt sehr viel um Opfer und um die Brutalität, wie Opfer ermordet werden geht. Das ist halt in dem Fall, spielt das überhaupt keine Rolle. So, da geht's halt wirklich um das Problemlösen. So, okay, da ist was Schlimmes passiert, dann lösen wir jetzt das Problem. So, während bei sowas wie jetzt Criminal Minds zum Beispiel, ist zwar kein True Crime, aber auch teilweise von echten Fällen inspiriert, wo es ja wirklich um die Serienkillersuche geht und sich dann in die Köpfe von dem Killer reinversetzen müssen und so, das ist halt völlig Schnuppe für Dead TV, sag ich mal, weil da wird nicht reingefühlt, da wird einfach auf die Schnauze gehauen.
Ich habe nämlich zum Beispiel, deshalb frage ich auch, eine Freundin, die hat 2 Kinder und hat dann letztens erzählt, ja, und dann gucke ich mit meinem Mann abends noch 2 Folgen Reacher. Und da dachte ich auch so, gleich die Ohren gespitzt, so ist das also. Also es ist auch was man zusammen gucken kann. Und sie ist jetzt nicht so Fan von riesig großen Gewaltdarstellungen. Also gerade noch so als Paar sozusagen, Paarabend auch aushaltbar. Und vielleicht auch genau zum Zurücklehnen der Eltern dann am Tagesende. Das Reacher, worauf man sich einigen kann.
Auf Reacher kann man sich wirklich gut einigen. Wie gesagt, ich finde Reacher ist auch wirklich die zweite Staffel mochte ich ja nicht so gerne, aber die erste Staffel Reacher ist wirklich so ein Paradebeispiel, die erfüllt fast alles, spricht sehr viele Zielgruppen an, ist unglaublich unterhaltsam, hat schon Brutalität, aber auch nicht zu viel und eine übergreifende Handlung und einen extrem charismatischen Hauptdarsteller. Das stimmt einfach alles über Dead TV hinaus quasi.
Als Unterhaltsam vielleicht auch noch ein gutes Stichwort, weil man will ja nicht runtergezogen werden von dem, was man sieht, sondern am Ende schon ein gewisses positives Gefühl dann mit rausgehen.
Tatsache, eine Dead TV-Serie will dich upliften und nicht runterziehen, definitiv.
Ja, okay. Möchtest du sonst noch was Positives zu Staffel 1 von Reacher sagen oder sollen wir uns mal als Negativbeispiel Staffel 2 anschauen?
Wir können uns mal Staffel 2 anschauen.
Jetzt bin ich ja gespannt. Die gleiche Serie, aber von Andrea, verdammt.
Ja, das lässt sich auf eine Sache runterbrechen tatsächlich. Also Ellen Richson ist in Staffel 2 natürlich genauso charismatisch, spielt wieder die Hauptrolle, der Ex-Militär, also diesmal nicht Ex-Militär, weil es ein Prequel ist, der Militärmann, Militärpolizist ist er.
Ach, das spielt vorher, okay. Das wusste ich auch noch nicht.
Genau, der Militärpolizist Reacher. Der diesmal eben nicht den Alleingang macht, weil er noch nicht dieser einsame Wolf ist, sondern er arbeitet natürlich noch im Team. So, er hat ein Team aus Militärangehörigen. Ich kenne leider die ganzen Bezeichnungen dieser Militärleute nicht.
Colonel, Leutnant, Captain.
Wie sie alle heißen. Wobei bei der Militärpolizei, da bin ich erst recht verwirrt, was das für Bezeichnungen sind. Genau, aber er hat so ein Team aus, ich weiß nicht genau, wie viele Leute das sind, 4, 5, 6 Leute. Und sie alle sind Hauptdarstellende in der zweiten Staffel.
Gleichberechtigte Hauptdarstellende.
Nicht ganz, nicht komplett gleichberechtigt, einfach weil wir Reacher A schon besser kennen so und mehr über ihn wissen als über die anderen und B er immer noch so im Fokus steht, auch nur im Fokus der Kamera und so. Aber sie sind in jeder Folge mit dabei und er arbeitet mit denen im Team und sie sind als Team gleichberechtigt quasi. Ich glaube, er ist immer noch der Vorgesetzte, aber er hat auch ein gutes und freundschaftliches Verhältnis mit allen. Und das funktioniert nicht.
Okay.
Das funktioniert nicht für mich. Das ist auch nicht nur für mich, ist auch der am häufigsten genannte Kritikpunkt an Reacher Staffel 2. Ich habe sehr viel bei Reddit drüber gelesen und generell in diversen Internetforen, wo sich über Reacher ausgetauscht wurde. Und alle wollen ihn auf einer Solo-Mission sehen. Und ich finde, das spricht schon sehr für sich, weil er einfach, wenn er im Team arbeitet, diese ganzen Kriterien, die wir ja von dem, wie wir es genannt haben, der TV, automatisch nicht mehr erfüllt.
Ja, einfach weil er dann auch untergeht, weil er halt seine Fähigkeiten nicht ausstellen kann oder
ja,
eher, weil er nicht zeigen kann, was er kann, weil andere sein All-Around-Talent übernehmen. Weil es auf ihre Schultern verteilt wird.
Genau, ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Mhm. Also sowohl kann er nicht mehr der einzige shiny Star sein, der große Problemlöser, der sich im Alleingang um alles kümmert. Also dieser Alleingang, finde ich, ist das um und auf eigentlich für mich, für dieses Genre, weswegen ich auch sowas wie Blue Bloods oder NCIS nicht mit reinzählen würde. Sowas wie Justify oder Bosch aber schon, weil da ist wirklich der Fokus auf einen Mann gelegt. Mhm. Der zwar auch so Fall der Woche und Polizei angehört und so, aber es ist wirklich dieser eine Mann, der sich gegen viele Sachen wehren muss, aber sein moralischer Kompass führt ihn dann am Ende zum Ende, zur Aufklärung und dann ist er natürlich der Gute. Und Staffel 2 kann das von Reacher einfach nicht erfüllen. Er hat nicht mehr diesen Spielraum und diese Freiheit und diese Selbstbestimmung, die er in Staffel 1 hat, weil er ist halt schon sehr regeltreu, er wirkt halt sehr regeltreu und muss sich halt dann irgendwie ja den Gesetzen der Militärpolizei beugen und das funktioniert nicht mehr für mich. Das ist entweder er macht sein Ding oder ich weiß nicht, warum es diese Serie gibt. So.
Du willst also kein Teamwork, sondern höchstens Zuarbeit von Nebendarstellenden.
Genau, und so funktionieren auch alle diese Serien, über die ich vorher geredet habe. Das sind, wir haben hier Jack Ryan in Tom Clancy's Jack Ryan, der CIA-Agent, der auch, also hier John Krasinski, der auch eingeführt wird als ein ziemlicher Normalo CIA-Analyst, der so mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, aber er ist halt ein bisschen so verschmitzter und ein bisschen witziger als die anderen. So legt sich gleich mal mit seinem Boss an aus Versehen und wird dann halt irgendwie ein paar Folgen später in ein Krisengebiet geschickt und rettet den ganzen Staat. So im Alleingang. Das ist halt so Tom Clancy's Jack Ryan. Dann haben wir eben Reacher in seiner Solo-Mission in Staffel 1. Bei The Night Agent haben wir auch ein, ich sag mal, Low-Level-FBI-Agenten, der in eine große Verschwörung reingezogen wird. Aber mit seinem moralischen Kompass rettet er natürlich am Ende sogar die Präsidentin vor ihren eigenen Leuten. Ich spoilere jetzt nicht, wer es war, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann haben wir The Terminal List, da haben wir Chris Pratt als Navy SEAL, der in eine Verschwörung reinrutscht, weil seine Truppe in einem Einsatz bombardiert wird und dann halt rauskommt, dass das alles nicht so war wie gedacht und er dann halt alleine das lösen muss. Und dann haben wir halt Tracker, der sowieso alles nur alleine macht und ab und zu sich mit seinen weiblichen Gefährtinnen austauscht.
Was ist eigentlich die Handlung von Tracker? Ist er einfach, dass er irgendwelche Leute trackt, also verfolgt oder?
Genau, er nennt sich selber Rewardist. Das ist auch ein Running Gag in der Serie, dass er jedem immer erklären muss, was er eigentlich macht. Also wenn Leute andere Leute vermissen, aber die Polizei ihnen nicht genug Arbeit, gibt's quasi Geld, wie nennt man das? Preisgeld? Nee, nicht Preisgeld.
Kopfgeld. Nee, nicht hier
auf
für
jeden
Opfer.
Fall. Belohnung, eine hohe Belohnung, die meistens irgendwie so 20.000, 30.000, 40.000 Dollar, je nachdem. Privat quasi.
Also er ist ein kämpferischer Privatdetektiv?
Genau, die privat ins Netz gestellt wird, um diese Leute zu finden. Also okay. Es geht immer um Vermisstenfälle. Und er findet diese Leute. Meistens leben sie noch und es gibt ein Happy End.
Schön.
Ja, genau. Also darum geht's. Er sucht Leute und findet sie mit seiner Knarre und seinem Hirn.
Mhm.
Genau.
Okay, das ist ja schön. Also es gibt verschiedene Beispiele, die nach dem Prinzip von Reacher, was dir ja gut gefällt, funktionieren. Und dann haben wir gesehen, okay, Reacher Staffel 2 funktioniert anscheinend nicht ganz so mit diesem Teamgedanken, der mal eine Staffel ausprobiert wurde. Wie sieht's mit Reacher Staffel 3 aus? Weiß man da schon, wie es sich gestalten wird? Erzähl
Esther,
doch mal.
Da freue ich mich sehr drauf, weil es wird wieder eine Solo-Mission sein. Da wird das Buch Der Janusmann verfilmt. Ich kenne das Buch nicht, aber ich habe gelesen im Internet, dass es wieder eine Solo-Mission ist. Und da haben sich auch sehr viele Leute, inklusive mir, drüber gefreut.
Mhm. Dann hat anscheinend die Serie auch gemerkt, dass Staffel 2 nicht so gut angekommen ist und sich wieder zu den Wurzeln zurückbesonnen.
In Staffel 2 gab es auch so eine Szene, ich will jetzt nicht spoilern, wo Reacher mit seinem Team einfach mal ein paar Leute ermordet, die halt vielleicht shady und böse waren. Aber es ist trotzdem so ein Moment, wo du denkst, okay, das ist nicht mein Reacher, der quasi rumläuft und einfach Leute in die Luft jagt und dann drauf anstoßt. Das ist halt auch so eine Grenze, die Reacher da in Staffel 2 überschritten hat, wo ich sagen würde, das war mir unangenehm und das mochte ich nicht. So, da ziehe ich dann selber die Grenze und habe gemerkt, das ist nicht mehr die Art von den Agenten-Thrillern oder Ex-Militärpolizisten-Thrillern, die ich sehen will. So.
Okay. Dann hoffe ich, dass deine Hoffnungen erfüllt werden in Staffel 3, auch wenn der Titel natürlich der schon wieder der Knüppel zwischen die Beine werfen könnte. Denn Janus ist ja meines Wissens die römische Gottheit, die zweigesichtige. Vielleicht spiegeln sie dir eine Sache vor und machen dann was anderes. Nee, es wird sich eher auf eine Figur beziehen, die nicht ist, was sie vorgibt zu sein.
Der Bösewicht in Staffel 3, den hat Reacher selber umgebracht vor langer Zeit, aber offenbar lebt er noch. Vielleicht bezieht es sich auf
bestimmt,
ihn, Esther.
Das wird bestimmt der Gegenspieler sein. Schön einfach gehalten. Ja, cool. Das sieht doch ganz gut aus. Da habe ich jetzt, glaube ich, einen Überblick, weil ich ja, ich muss also zugeben, ich schaue solche Serien sehr selten. Ich habe die erste Folge von Night Manager geschaut und dachte so, ja, kann man mal gucken. Und dann ist wieder völlig vergessen, weil kann man mal gucken ist immer so, man setzt auf die Watchlist und es wandert immer weiter runter.
Night Agent oder Night Manager?
Ich sag immer Night Manager, weil ich...
Passiert aber vielen.
Ja, weil ich die Tom-Hiddleston-Serie natürlich geguckt habe. Nein, Night Agent tatsächlich, weil es interessiert mich natürlich schon, warum dieses Phänomen existiert und warum so viele Leute es gucken. Also deshalb will ich natürlich auch irgendwie ein bisschen dran teilhaben. Das hast du mir jetzt ermöglicht. Kannst du mir vielleicht noch so eine Art Ranking oder sowas geben? Also welche Serien du, hast ja schon erzählt, welche Serien du schaust, wie du dich so sortieren würdest, was du sagen würdest, das ist die größte Empfehlung, die du geben kannst und dann so ungefähr in absteigender Reihenfolge?
Ja, also ich kann es ja mal einteilen in, womit ich den meisten Spaß hatte, was ich am unterhaltsamsten fand.
Bitte.
Weil so wie du meintest, hatte ich nämlich eine extrem wichtige Sache vergessen. Mhm. Diese Helden, das sind ja nicht irgendwelche Helden, das sind extrem charismatische Helden. Mhm. Und weil sie halt so charismatisch sind, sind sie halt auch so unterhaltsam. Sie sind ja natürlich überlegen und haben so einen überlegenen, trockenen Humor teilweise. Nicht alle. Jack Ryan ist überhaupt nicht witzig. Jack Reacher ist sehr witzig.
Okay.
Man muss da schon unterscheiden. Deswegen mache ich Jack Reacher auch mehr als Jack Ryan.
Die Jacks.
Die, also sehr unterhaltsam. Also die erste Staffel Reacher ist für mich so absolutes Premium-Hirn aus, Knarre raus. TV, wie ich es jetzt gerne umbranden werde, einfach statt der TV immer nur Hirn aus, Knarre raus zu sagen. Tracker kann ich auch sehr empfehlen, einfach weil es so angenehm dahin plätschert. Es ist einfach, du schaltest ein und guckst ihm zu, wie er durch die Landschaft fährt und dann rettet er mal wieder einen Hund für ein kleines Kind gegen $100, gibt dem Kind aber die $100 wieder zurück und es ist einfach so, ach, es ist wirklich heartwarming. Ich finde ein bisschen langweilig The Night Agent. Man kann das so weggucken, aber ich würde es jetzt nicht so super empfehlen. Genauso wie Tom Clancy's Jack Ryan. Es ist halt auch wirklich sehr dumm. über die Dummheit kann man sich so ein bisschen streiten. Das ist eigentlich kein Argument, weil das ist alles ein bisschen dumm. Aber Jack Ryan nimmt sich ein bisschen zu ernst selber. Leider. Das ist so ein bisschen so eine John Krasinski-Krankheit.
Okay.
Auch so, wie er seine eigene Rollen schreibt, auch in The Quiet Place und so. Nimmt sich ein bisschen zu ernst. Ich glaube, er hat all sein Comedy aufgebraucht für The Office.
Aber ich will jetzt auch kein Comedy, A Quiet Place sehen. Also da ist es für mich schon wichtig, dass der Film sich auch ernst nimmt. Aber vielleicht bei der Agentenserie dann nicht unbedingt.
Was ich auch sehr unterhaltsam fand, war The Terminal List. Das ist für also die Chris Pratt-Serie, wo auch eine zweite Staffel jetzt gemacht wird mit Taylor Kitsch.
Ach, da spielt dann gar nicht mehr er selber Chris Pratt die Hauptrolle, sondern
Taylor
Kitsch?
Nee, in der ersten Staffel waren Taylor Kitsch und Chris Pratt dabei.
Ah, okay.
Wer in der zweiten Staffel die Hauptrolle spielt, weiß ich gar nicht, weil es war auch so ein in sich geschlossener Fall.
Ah, okay.
Muss ich mal gucken, kann es sein, dass er auch wieder mitspielt. War aber einfach sehr kurzweilig, unterhaltsam geschriebener Verschwörungsthriller mit Hollywood-Ambiente. Also da sage ich auch nicht nein. Und ich habe jetzt gerade angefangen, Justified zu gucken. Weil Timothy Olyphant geht immer und finde das auch, also das könnte auch so eine neue Plätscher-Serie von mir werden.
Okay.
Genau.
Was ist, ich weiß zum Beispiel, dass du noch The Old Man geguckt hast, würdest du das dazu zählen?
Wollte ich gerade sagen, die erste Staffel The Old Man zählt für mich da auch zu, die zweite habe ich abgebrochen, die fand ich gar nicht mehr gut, aber die erste Staffel, das reicht, wenn man nur die guckt, ist ein absolut, absolut grandioser Agenten-Thriller. Schon mehr John Wick. Aber John Wick ist ja auch irgendwie eine Art von Dead Cinema, oder?
Ja, irgendwie schon. High-End Dead Cinema. wo läuft The Old Man? Weißt du das aus dem Kopf?
The Old Man läuft bei Disney Plus.
Okay.
Jack Ryan ist Amazon, Reacher ist Amazon, Terminalist ist Amazon, Tracker ist Disney Plus und The Night Agent ist Netflix. Justified auch Disney Plus.
Hast du mal in sowas wie Longmire reingeguckt, was ja auch bei Netflix ist? Das weiß ich zumindest, dass es eine sehr hohe Bewertung hat. Da war ich ganz überrascht, als ich dir letztens drüber gestolpert bin.
Genau, Longmire und Bosch habe ich so ein bisschen auf dem Schirm, aber habe ich nie reingeguckt.
Reicht ja auch.
Irgendwann reicht's ja auch. Irgendwann muss ich ja nochmal was anderes gucken.
Vielleicht ist es auch die Abwechslung gut. Dann hast du mal wieder eine Serie, wo du viel intellektuell mitdenken musst und dann hast du mal wieder eine, wo du dich zurücklehnen kannst.
Ja, mich wird natürlich total interessieren. Das geht so ein bisschen raus an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was euch noch so an Agenten, Dad, Thriller, Action, Hirnausknarre raus, Serien einfallen, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, weil ich brauche ja auch immer Nachschub.
Ja, bitte, kommt, schreibt uns und empfehlt Andrea was an podcast@moviepilot.de.
Empfiehlt mir was, genau. Vielleicht habe ich ja irgendwie Sachen, die da auch total reinpassen, vergessen und ihr sagt jetzt, hey Andrea, guck doch das nochmal.
Dann sage ich ja. Da freuen wir uns über Zuschriften. Sehr schön. Dann lass uns doch zu einem Fazit kommen oder versuchen noch mal ein bisschen jetzt auf diesen Podcast zurückzuschauen. Andrea, warum existiert dieses Phänomen? Oder tiefenpsychologisch gefragt, Andrea, warum schaust du das?
Ich sehne mich in dieser komplizierten Welt nach Einfachheit und die kriege ich in meinen Hirn-aus-Knarre-raus-Serien. Und irgendwie hat sich das so ein bisschen verdichtet in diesen sehr selbstbestimmten, handlungsfähigen Protagonisten, die Probleme haben und Probleme lösen und einfach dabei gut aussehen und nach den richtigen moralischen Werten handeln. Angepasst in unsere moderne Zeit. Das heißt, sie machen keine homophoben Kommentare, wie in älteren Serien meistens der Fall, oder keine sexistischen Kommentare, haben keine veralteten Rollenbilder, sondern sie sind einfach cool.
Einfach cool. Schön. Um das vielleicht auch hier nochmal zu betonen, wir wollen natürlich nicht verdammen, wenn ihr Dad-Serien, Hirn aus Knarre raus Serien schaut,
sie.
Weil das ist völlig schön, wenn ihr damit euer Glück findet, auch wenn es nicht für jedermanns oder jeder Frau Sache ist. Aber schön, Andrea. Dann danke ich auf jeden Fall, dass du hier warst und ein bisschen Einblick gegeben hast in deinen Serienkonsum.
Gerne immer wieder.
Und natürlich auch in ein Phänomen. Und wie gesagt, ja, wir freuen uns über Zuschriften und hoffen natürlich, dass viele gute, gut geschriebene weitere Dad-Serien uns auch in Zukunft erwarten. Und ich sage tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.